Horst S. lebt in einem abgelegenen Ort in Mecklenburg-Vorpommern. Sein Haus liegt am Ende einer buckligen Straße. Im Garten wachsen Mirabellen und Apfelbäume. Alte Sorten, die er von seinen eigenen Bienen bestäuben lässt. Zwischen den Bäumen führt eine Treppe in den Erdboden hinab. Horst S. nennt den Bau unter seinem Garten einen Keller. Sein Elektriker sagt Bunker dazu. Horst S. ist Prepper und er ist Mitglied in der Chatgruppe Nordkreuz. Im Juni 2017 steigt er in seinen Bunker hinab. Er will sein Handy zerstören. Er spannt es in einen Schraubstock und dreht so lange zu, bis die Platine zerspringt. In 1000 Teile. Keiner kann danach mehr rekonstruieren, was auf dem Gerät alles gespeichert war. Wir haben diesen Mann schon einmal erwähnt. In Folge 1 war das. Warum er das Smartphone zerstört hat? Er brauchte halt ein neues. Dass er da sein altes ordentlich entsorgt, sei doch klar. So argumentiert er später, als er uns von der Szene erzählt. Horst S. zermalmt sein Handy in einer Zeit, in der es brenzlig für ihn wird. Er ist Reservist bei der Bundeswehr, Chef einer Reservistenkompanie. Und nun hat ihn sein General zum Gespräch vorgeladen. Der MAD und der Verfassungsschutz wollen mit ihm sprechen. Und dann ist da auch noch das Bundeskriminalamt. Auch das interessiert sich für ihn. Am Ende entscheidet sich Horst S., mit allen zu reden. Und das hat Folgen. Ich bin Christina Schmidt, Reporterin der Zeit.
Und ich bin Sebastian Erb, Reporter bei der TAZ.
Und das ist der Podcast Das Hannibal-Netzwerk. Rechte Schattenkrieger und der Tag X.
Das ist Folge 4. Wir haben in den vergangenen Jahren einem Team zu einem rechtsextremen Netzwerk recherchiert. Ein Netzwerk von Elitesoldaten, Reservisten und Polizisten in ganz Deutschland, die sich auf einen Tag X vorbereiten. Von diesem Netzwerk erzählen wir in diesem Podcast, von Preppern, geheimen Militärtrainings, bizarren Ritualen und Agenten auf Abwägen. In der letzten Folge haben wir von Hannibal erzählt, dem Elitesoldaten. Er rief nicht nur Prepper-Chatgruppen ins Leben, sondern gründete auch einen dubiosen Verein, UNITA. Wir haben auch erzählt, wie die ErmittlerInnen in der streng abgeschirmten Kaserne des Kommandos Spezialkräfte die Waffen von Franco A. suchten, weil einige KSK-Soldaten mit ihm in der Chatgruppe Süd waren.
In dieser Folge springen wir zeitlich nochmal einige Monate zurück, ins Frühjahr 2017. Der terrorverdächtige Offizier Franco A. sitzt seit einigen Tagen in Untersuchungshaft. Sein Fall ist nun öffentlich bekannt. Franco A. ist damals noch ein Problem der Bundeswehr. Die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen attestiert der Truppe ein Haltungsproblem, weil sich viele SoldatInnen in ihrer Tradition auf die Wehrmacht beziehen, weil sie entsprechende Devotionalien in Kasernen sammeln und entsprechendes Liedgut pflegen. Trotzdem gilt Franco A. noch als Einzelfall. Am 21. Juni 2017 wird Horst S. zu seinem General im Landeskommando Mecklenburg-Vorpommern nach Schwerin einbestellt. Ein Dienstgespräch. Horst S. arbeitet eigentlich in der Personalabteilung eines Unternehmens. Hin und wieder aber ist er auch Kommandeur einer Reservistenkompanie. Ehrenamtlich. Im Gespräch erteilt der General Horst S. ein sofortiges Verbot, Uniform zu tragen. Im Nachbarraum warten bereits die nächsten Gesprächspartner für Horst S., Mitarbeiter des Verfassungsschutzes und des MAD. Es ist ihr Job, ExtremistInnen zu erkennen. Deshalb haben sie heute ein paar Fragen an Horst S. Es geht um seinen Großvater. Horst S. ist ein Mann, der Frauen aus dem Mantel hilft, der Männern zur Begrüßung sehr fest die Hand drückt. Wir haben ihn später mehrfach persönlich getroffen, SMS ausgetauscht und etliche Telefonate mit ihm geführt. Wir ahnen damals noch nicht, dass er für die Behörden eine Schlüsselfigur ist. Es gibt Kriterien dafür, wann politische Ideen eines Menschen extrem rechts sind. Wenn er anderen die Menschenrechte abspricht beispielsweise. Wenn er nur in Schwarz und Weiß denkt. Wenn er Gewalt zur Durchsetzung der politischen Ziele akzeptiert. Oder wenn er nach einer ethnisch homogenen Volksgemeinschaft strebt. Kurzum, wenn er Menschen nicht als gleichwertig betrachtet. Die Geschichte von Horst S. ist keine der Radikalisierung, eher eine der Relativierung. Es ist eine typisch deutsche Geschichte. Und wie so oft beginnt sie auch bei ihm mit dem Großvater.
Horst S. wächst bei seinem Großvater auf. Der war Mitglied der SS-Panzerdivision Viking. Bis zum Tag der Kapitulation am 8. Mai 1945. Angehörige der SS-Panzerdivision Viking ermordeten im Juni 1941 mehrere hundert Jüdinnen in der Ukraine. Als Vergeltung für das, was sie sowjetische Grausamkeiten nannten. Im März 1945 verübten Angehörige dieser SS-Division ein Massaker an jüdischen ZwangsarbeiterInnen in Österreich. Als Kind hört Horst S. Geschichten von der Front. Sie handeln von Euphorie und Entbehrung. Von etwas, das er soldatische Tugenden nennt. Im Gespräch sagt er, ihn treibe seit langem eine Frage um. Die Waffen-SS, ist das eine Eliteeinheit oder sind das Kriegsverbrecher? Ich wollte das wirklich eruieren, sagt er. Die Frage müsse doch erlaubt sein. Mein Großvater, sagt Horst S., ist kein Nazi gewesen. Er ist ein überzeugter Soldat gewesen. Und, Zitat, ich mag es nicht, dass man denjenigen das Gedenken verwehrt. Im Prinzip, sagt Horst S., wolle er doch nur etwas über diese Zeit lernen. Bei einem unserer Treffen zeigt er Fotos von seiner Büchersammlung. Ein Bildband über die Waffen-SS, eine historische Analyse der Waffen-SS, daneben Bücher über Bäume. Horst S. hat sie der Größe nach sortiert. In einem Buch steht in Zütterlinschrift:
Mein lieber Junge, zur Erinnerung an deinen Opa.
Das Buch heißt Panzerkampf im Bild. Horst S. liest und bestellt viele Bücher, zum Beispiel Ein Samurai aus Europa. Das ist ein Buch des französischen Rechtstheoristen Dominique Venner. 2013 hat sich Venner in der Pariser Kathedrale Notre-Dame erschossen, angeblich aus Protest gegen Homosexualität. Horst S. liest auch ein Buch über die Waffen-SS aus dem Verlag Nation Europa. Bis 2009 gab dieser Verlag eine rechtsradikale Zeitschrift heraus. Für seine Recherchen über die Waffen-SS kauft Horst S. bei verschiedenen Verlagen ein. Manche beobachtet der Verfassungsschutz. Einmal spendet Horst S. auch Geld an eine neuheidnisch-völkische Gemeinschaft. Gegen die ermittelt die Staatsanwaltschaft Kassel wegen Volksverhetzung. Es ist das Thule-Seminar. Wir sprechen Horst S. darauf an. Er sagt, das sei keine Spende gewesen. Nur Dank für die Hilfe bei seiner Recherche.
Neben den vorhin genannten gibt es noch zwei weitere Indikatoren für Rechtsextremismus. Glorifizierung der NS-Zeit und natürlich Fremdenfeindlichkeit, Rassismus. Horst S. spricht von kriminellen Elementen, wenn er straffällige Ausländer meint. Er erzählt von Krankheiten, die Osteuropäer einschleppen würden. Trotzdem sieht er sich als Demokrat. Daran besteht überhaupt kein Zweifel, sagt er. Ein paar Wochen nach dem Gespräch mit den Geheimdienstagenten sitzt Horst S. in einem Gebäude der Polizei in Neubrandenburg. Es ist ein kleiner Raum. Es gibt einen Tisch, Stühle und einen Computer und die Leute vom BKA. So wird er sich später erinnern. In diesem Gespräch geht es nicht um seinen Großvater und auch nicht mehr um Bücher. Die Befragung trägt dasselbe Aktenzeichen wie die Ermittlungen um Franco A. Das ist bemerkenswert. Die ErmittlerInnen scheinen hier einen Zusammenhang zu sehen. Ein Zusammenhang zwischen Franco A. und dem, was Horst S. ihnen über seine Freunde aus der Prepper-Chat-Gruppe Nordkreuz erzählen wird. Horst S. erzählt etwa von Jan-Henrik H., dem Rechtsanwalt aus Rostock. Er schildert, dass Jan-Henrik H. einen Ordner angelegt habe mit Personen, die aus seiner Sicht schädlich für den jetzigen Staat seien. Leute, die weg müssten. Horst S. berichtet auch, dass das nie in der großen Gruppe kommuniziert wurde, nur im kleinen Kreis. Horst S. sagt auch, einige Nordkreuz-Mitglieder haben sich im Herbst 2016 auf einer Waffenmesse in Nürnberg mit Hannibal getroffen. Er erzählt, wie manche von ihnen gemeinsam schießen gingen und auch, dass der Betreiber eines Schießstands in Güstrow Mitglied der Gruppe war. Dieser Mann, Frank T., bildet Spezialkräfte von Polizei, Zoll und Bundeswehr aus. Sogar beim KSK war Frank T. für Schießkurse. Frank T. wird später in dieser Geschichte noch wichtig werden. Horst S. BKA-Befragung dauert viele Stunden an zwei Terminen. Es ist medienuntersagt, ausführlich aus Ermittlungsakten zu zitieren. Deswegen beschreiben wir indirekt, was Horst S. ausgesagt hat. Er erzählt, wie die anderen von Nordkreuz ihn zum Vorgehen im Krisenfall gefragt hätten. Ob man diese Leute, deren Namen auf der Feindesliste stehen, als Bundeswehrsoldaten leichter an Polizeisperren vorbei abtransportieren könne. Wir recherchieren dazu weiter und erfahren mehr Details, wie dieses Gespräch zwischen Horst S. und den Nordkreuz-Leuten abgelaufen ist. Menschen, die mit den Ermittlungen vertraut sind, schildern das so. An einem Abend Anfang 2017 treffen sich vier Männer an einem Stehimbiss an einer Landstraße nahe Schwerin. Dabei sind unter anderem Heik J. und der Nordkreuz-Administrator Marco G. Die vier sprechen über Lagerhallen. In denen wollen sie am Tag X ihre politischen Gegner internieren. Sie überlegen, wie das im Ernstfall ablaufen könnte. Könnte Horst S., der Kompaniechef der Reservisten, dafür nicht Lastwagen der Bundeswehr organisieren? Ließen sich so vielleicht auch mögliche Straßenkontrollen überwinden? Die Männer reden auch über Erschießung. Im Laufe des Gesprächs soll das Wort Endlösung gefallen sein. Etwa 6 Wochen nach Horst S. Aussage führt das BKA groß angelegte Razzien durch. Die ErmittlerInnen durchsuchen den Anwalt Jan-Henrik H. in Rostock und den Kriminalpolizisten Heik J. Von ihnen haben wir in einer früheren Folge schon mal gehört. Die beiden sind Mitglieder der Chatgruppe Nordkreuz. Auch beim SEK-Polizisten Marco G. sind sie und bei anderen von Nordkreuz. Und bei Horst S. Sie nehmen Datenträger mit und kopieren die Chatgruppen. Auch Waffen und Munition stellen sie sicher. Was wäre, wenn? Das ist immer eine schwierige Frage. Aber manchmal auch eine sehr interessante. Was wäre passiert, wenn Horst S. nicht geredet hätte? Hätten die ErmittlerInnen dann überhaupt Anhaltspunkte gehabt, um zu ermitteln?
Wir möchten an dieser Stelle gerne mal die Perspektive wechseln. Euch mitnehmen in unsere Gedankenwelt zu jener Zeit. Wir wissen damals Folgendes. Es gibt den Terrorverdacht gegen Franco A., den Bundeswehrsoldaten. Er hat sich als syrischer Flüchtling ausgegeben, er hat die Namen von bestimmten Personen notiert. Die ErmittlerInnen glauben, dass Franco A. diese Person am Tag X töten wollte. Franco A. hat sich Waffen besorgt. In Norddeutschland klingen die Vorwürfe ganz ähnlich. Dort sollen der Kriminalpolizist Heik J. und der Anwalt Jan-Hendrik H. Feindeslisten angelegt haben. Auch sie sollen geplant haben, diese Feinde am Tag X zu töten. Anders als Franco A. haben sie aber ganz legal Zugang zu Waffen und Munition, weil sie Sportschützen sind und Jäger. Heik J., Jan-Hendrik H. und andere, auch Horst S., sind in einer Gruppe aktiv, die sich Nordkreuz nennt. Was wir damals ebenso wissen, auch Franco A. ist Mitglied in einer Telegram-Chatgruppe. Darin tauschen sie sich aus. Sie wollen sich vorbereiten, falls die öffentliche Ordnung zusammenbricht. Diese Prepper-Chatgruppe heißt Süd. Wie ein Netz sind die Gruppen Nord und Süd auch mit einer im Osten, einer im Westen, einer in der Schweiz und dem Basis-Chat verbunden. Unsere Recherchen ergeben, dass die einzelnen Fäden immer wieder zu einer Person führen. Hannibal. Wir wissen damals also, dass sich da ein Netzwerk gebildet hat. Dieses Netzwerk klingt nicht nur dubios, sondern gefährlich. Aber so richtig können wir uns keinen Reim darauf machen. Auch weil Leute wie Horst S. uns nicht alles verraten, was sie wissen.
Das ändert sich erst Monate später, im Herbst 2018. Da werden uns die BKA-Befragungen von Horst S. zugespielt, zusammen mit anderen Ermittlungsunterlagen. Darin schildern Zeugen, wie sehr Verschwörung und Militanz im Netzwerk bereits angelegt waren. Auch eine Befragung von André S. alias Hannibal ist in den Akten enthalten. In dieser Befragung relativiert er, es gehe in diesen Chats nur um Planspiele. Und eine gesunde Vorbereitung mache ja heutzutage jeder, der im Staatsdienst arbeite. Um das nochmal zu veranschaulichen. Der Elitesoldat Hannibal gründet ein Netzwerk. Er warnt dessen Mitglieder vor IS-Schläfern und einer Flüchtlingsverschwörung. Er sieht sich im Krieg. Und dann will er nicht bedacht haben, dass sich manche in diesem Netzwerk radikalisieren? So sehr, dass sie selbst über Attentate nachdenken? Das scheint uns unglaubwürdig. Wir stellen uns daraufhin neue Fragen. Hat Hannibal absichtlich ein Netzwerk gegründet, in dem es um Terrorismus ging? Und ist das dann alles seine Idee? Oder ist er womöglich gesteuert? Denn wie sollte es eine Einzelperson schaffen, eine geheime Operation dieser Größe zu lenken?
Antworten darauf haben wir damals nicht. Aber auf eine andere Frage. Wie gefährlich ist das Netzwerk? Antwort: sehr. An einem Wochenende Ende Juni 2018 rennt ein halbes Dutzend Männer über eine sandige Brachfläche. Wir sind in Mosbach, Baden-Württemberg. Die Männer haben Gewehre in der Hand und tragen Flecktarnuniform. Sie geben sich Deckung, sichern sich gegenseitig ab. Ausweichschießen nennen das SoldatInnen. Das lernt man, wenn man für den Krieg trainiert. Angeleitet werden die Männer von Hannibal, alias André S. Der ist damals noch Soldat der Bundeswehr. Aber nicht mehr beim Kommando Spezialkräfte. Er ist jetzt wieder bei den Fallschirmjägern. Und an diesem Tag trainiert er Zivilisten aus seinen Prepper-Gruppen. Die Übung findet auf einem großen Gelände statt. Normalerweise trainieren hier das Technische Hilfswerk oder auch mal die Polizei für Katastropheneinsätze. Deshalb steht da eine Hausruine. Überall liegt Schutt. Ein ausgebombter Bus thront auf Trümmerteilen. Hier wird die Katastrophe nachgestellt. Hannibal hat das Training offiziell unter seinem Verein UNITA angemeldet. Wobei offiziell nicht ganz stimmt. Ein ehemaliger KSK-Soldat hat das Gelände gebucht. Er führt eine kleine Firma und hat hier einen Erste-Hilfe-Workshop angemeldet. Vorab sagt er dort niemanden, was sie eigentlich vorhaben. Militärtaktische Trainings nämlich, mit Waffen und Kampfszenarien. Nicht mal alle UNITA-Mitglieder wissen Bescheid. Dabei reisen sie aus ganz Deutschland an. Die Geheimdienste wissen damals schon einiges über Hannibal. Seine dubiosen Gruppen mit aktiven und ehemaligen Soldaten, Polizisten und Sicherheitsleuten. Dass es diese Gruppen im Norden, Süden, Westen und Osten gibt. Dass sie sich darin auf Krisenszenarien vorbereiten und den Tag X. Aber von einem paramilitärischen Training in Mosbach bekommen die Geheimdienste offenbar nichts mit. Wir wollen wissen, was ist das für ein Training? Deshalb konfrontieren wir UNITA per Mail mit den Recherchen. Zurück kommt eine Antwort von einer bekannten Kölner Anwaltskanzlei. 14 Seiten, Zitat.
Soweit unser Mandant Defense Training anbietet, so handelt es sich dabei um einfaches Selbstverteidigungstraining, das von verschiedenen Anbietern zigfach angeboten wird.
Wir haben ein Video von der Übung. Es wurde mit einer Drohne aufgenommen. Und wir können sagen, das ist kein einfaches Selbstverteidigungstraining. In Deutschland soll nicht jeder Krieg führen können und schon gar nicht im Berufsalltag Militärtaktiken anwenden. Und ein ehemaliger KSK-Soldat darf sein Wissen nicht einfach so weitergeben. Dazu verpflichtet er sich. Aber ein Geheimnisverrat muss man erstmal nachweisen. Und überhaupt bewegen sich die Mitglieder von UNITA in rechtlichen Grauzonen. Die Männer im Verein üben Schießen mit scharfen Waffen. Das ist für sich genommen nicht verboten, solange man eine entsprechende Erlaubnis dafür hat. Auch sich mit Waffen im Gelände zu bewegen, ist grundsätzlich nicht verboten, solange die Vereinsmitglieder dabei nur mit Airsoft-Waffen ausgerüstet sind. Druckluftwaffen also, die keine lebensgefährlichen Verletzungen verursachen. Aber kombiniert man Schießen und taktisches Bewegen, dann hat man Training für eine paramilitärische Einheit. Uns liegen Dokumente vor, aus denen hervorgeht, das Training in Mosbach im Sommer 2018 war nur eine recht frühe Stufe von Hannibals Plan. Die militärische Ausbildung ist als zentraler Pfeiler des Vereins festgeschrieben. Es gibt da eine Checkliste. Nehmen wir den Aufstieg in den dritten Rang von UNITA. Dafür muss man sich mit Taktik, Verhalten und Vorgehen in kleinen Einheiten und Kampfverbänden auskennen. Man muss in Nahkampf und Selbstverteidigung geübt sein und auch im Fernkampf mit Waffen umgehen können. Voraussetzung für Rang 5 sind eine Spezialisierungsausbildung im taktischen Bereich und Grundkenntnisse im Umgang mit dem Schwert. Das Training in Mosbach war Hannibal aber nicht genug. Er wollte seine Leute noch viel umfassender ausbilden, in der sogenannten Kommando-Pipeline. Der Name ist angelehnt an die Ausbildung beim Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr. In den Vereinsunterlagen findet sich dazu ein bunter Ablaufplan. Er zeigt 30 Module in 4 Stufen, von Basic bis Combat Ready. Taktisches Bewegen im urbanen Häuserkampf, Mission Planning, Nahkampf in mehreren Stufen, Gebirge, Wasser, Luft, Abschlussübung, all das steht da. Und auch, am Ende sind die Männer gefechtsbereit.
Servus, wenn du das hörst, oder kannst ja heute Abend nochmal melden oder morgen früh.
Das ist Hannibal, eine Originalsprachnachricht von ihm. Wir haben einige davon zugespielt bekommen. In einer Audionachricht an einen Geschäftspartner erklärt Hannibal seinen Plan so.
Es soll wirklich darum gehen, dass alle Mitglieder, die diese Blöcke machen, irgendwann so einen Stand haben, wenn die alles durchgemacht haben, dass man sagt, okay, das sind gute Infanteristen, die kann man gut einsetzen, ob es deutschlandweit oder sonst wo.
Lasst uns hier mal kurz innehalten. Wir müssen uns hier etwas bewusst machen. Denn Wir betrachten das Netzwerk UNITA in einer besonderen Phase, nämlich nach den ersten Ermittlungen. Hannibal weiß also, die Polizeibehörden und sogar die Nachrichtendienste interessieren sich für ihn. Daher hat er inzwischen viele Verbindungen verschleiert, manche sogar ganz gekappt. Wir wissen also nicht, was er hat verschwinden lassen. Möglicherweise gab es noch ganz andere Sprachnachrichten. Und wir müssen auch bedenken, es ging Hannibal auch immer darum, Geschäfte zu machen, zum Beispiel mit speziell ausgebildeten Sanitätern. Unter bestimmten Voraussetzungen ist das ja auch legitim, aber es könnte auch ein Vorwand für ganz andere Pläne sein. Was wir finden, lässt sich oft nicht so richtig einordnen. Das liegt auch an Hannibal selbst. Er scheint sehr viele Pläne zu haben. Und nie weiß man, welche seiner Pläne real sind, was er wirklich vorhat. Manchmal können wir kaum nachvollziehen, warum ihm überhaupt jemals etwas geglaubt wurde. Denn teilweise ist das großer Unsinn. Den militärisch geschulten Männern in seinem Umfeld müsste das eigentlich aufgefallen sein.
Also ich hatte 3 oder 4 Übungen schon ausgeplant, selbst mit Hubschraubern, mit Abseilen, Bawinen, dann Leute versorgen, unten am Boden, Abwehren von Gefahren und dann wieder im Hubschrauber zurück, während des Fluges weitere Verwundetenversorgung. Also wir haben eine ganze Hubschrauberstaffel, die mehr oder weniger bei uns, bei Unitär, mit angegliedert ist über die Lazarus-Union. Und ab nächsten Jahr werde ich da auch eine höhere Führungsposition annehmen. Da werde ich wahrscheinlich zum Vizepräsidenten. Da unterstehen mir nochmal 30.000 Mann und ich glaube 40 Hubschrauber und 15 Flugzeuge. Also da kann ich auch ein bisschen, sag ich mal, mehr in den Pott reinhauen.
Die Lazarus-Union lassen wir an dieser Stelle mal beiseite. Das ist auch so eine seltsame Organisation. Aber 30.000 Mann, 40 Hubschrauber, 15 Flugzeuge, das ist mit Sicherheit ein bisschen übertrieben. Genauso wie die Milliardengeschäfte, die Hannibal angeblich an Land ziehen kann. Einmal postet er etwa auf seiner Seite im Karrierenetzwerk LinkedIn:
Unsere Investments starten bei 10 Millionen und reichen bis in den Milliardenbereich.
Und erzählt von einer Investition in eine Recyclingfabrik in den Emiraten. Davon hört man dann nichts mehr, wie von vielen seiner Ideen. Aber das heißt ja nicht, dass alles völliger Quatsch ist, was Hannibal sagt und macht.
Während der Recherche beginnen wir, Witze zu machen. Im Scherz fragen wir uns, wen wir wohl alles im Netzwerk finden. Den Papst! Und dann stoßen wir auf ein Foto bei Instagram. Darauf ist zu sehen, ein UNITA-Mitglied schüttelt im Vatikan dem Papst die Hand. Heidi Klum! Und was finden wir heraus? Ein UNITA-Mann war für die Sicherheit bei Germany's Next Topmodel zuständig. Das sind natürlich keine relevanten Verbindungen, wenn es darum geht, wie gefährlich dieses Netzwerk ist. Über diese Verbindung schreiben wir auch nichts in unseren Artikeln. Sie zeigen aber, die Menschen, die Hannibal um sich schart, übernehmen alle möglichen Aufgaben. Er selbst sagt, er habe beste Verbindung zu wichtigen Menschen. Und man muss sagen, da ist etwas dran. Uns treibt nun eine Frage um. Wie weit reichen diese Verbindungen? Ist Hannibal der Kopf des Netzwerks? Oder reicht es noch viel weiter? Ab hier bewegen wir uns auf einem schwierigen gedanklichen Pfad. Der Pfad endet bei den Begriffen Deep State und Staat im Staate. Die verwenden insbesondere VerschwörungstheoretikerInnen gerne und meinen damit verdeckte Mächte, die den Staat heimlich steuern wollen. Oder wir landen in Geschichtsbüchern im Kalten Krieg. Denn es hat tatsächlich geheime Einheiten gegeben, die überleben sollten, wenn alles andere zusammenbricht. In der Schweiz etwa, da hieß die Einheit P26. Sie sollte im Falle einer Besetzung durch eine fremde Macht den Widerstand anführen. Die P26 war in kleine Zellen von 2 bis 4 Personen konzipiert. Diese Personen kannten sich zellenübergreifend nicht, darunter Funker, Sprengstoffexperten, Logistiker und Personen mit Spezialkenntnissen in Propaganda und Pressearbeit. Die P26 wurde von Beamten und Militärs geführt. Sie agierte konspirativ und wurde erst 1990 als Geheimarmee enttarnt und aufgelöst. Oder, klar, dann gibt's noch Gladio. Gladio gab es seit den 50er Jahren in Italien. Die Einheit sollte im Falle einer kommunistischen Invasion Sabotageaktionen und Operationen durchführen. Eine Stay-Behind-Organisation also, eine paramilitärische Widerstandsgruppe. Sie soll sogar in die NATO integriert gewesen sein und ist ebenfalls 1990 aufgeflogen. Bis heute gibt es über Gladium mehr Mythen als Fakten. Es ist auch nicht aufgeklärt, wie viele dieser Organisationen es alleine in Europa gegeben hat und wie viele Menschen sich privat von dieser Idee inspiriert fühlten. Die Stellung zu halten bis zum Schluss. Last Man Standing.
Wir prüfen auch andere Thesen. Etwa die, dass Hannibal wirklich nur am Preppen interessiert ist. Vielleicht will er wirklich nur ein bisschen Konservendosen horten und sein Safehouse einrichten. Und nebenbei entwickelt er dann Ideen, wie er nach seiner Bundeswehrkarriere Geld machen kann. Das wäre zwar keine Privatarmee, aber trotzdem ein Problem. Denn er hätte dann eine Gruppe, die über Kampfwissen verfügt und damit jederzeit aus dem Ruder laufen kann. Oder bereits aus dem Ruder gelaufen ist. Dezember 2018, kurz vor Weihnachten. Es ist Regierungsbefragung im Bundestag. Kanzlerin Angela Merkel muss Rede und Antwort stehen. Heute wird sie nach Hannibals Netzwerk befragt. André Hahn von der Linksfraktion will wissen, was die Kanzlerin darüber weiß.
Ein Netzwerk ist unter dem Namen Hannibal bekannt geworden, die sich auf den Tag X vorbereiten und gegebenenfalls auch Waffen dann einsetzen wollen. Sind Sie durch den Verfassungsschutz über diese Vorgänge informiert worden und was wollen Sie dagegen unternehmen?
Also ich habe da volles Vertrauen in die Arbeit des Verfassungsschutzes und Sie wissen auch, dass wann immer solche Erkenntnisse da sind, entschieden und sehr massiv dagegen vorgegangen wird. Wir haben leider Entwicklungen, die uns beunruhigen müssen, aber unsere staatlichen Institutionen sind hier handlungsfähig und handeln auch.
Die Bundeskanzlerin delegiert die Aufarbeitung also an den Verfassungsschutz, den deutschen Inlandsgeheimdienst. Sie habe volles Vertrauen in dessen Arbeit. Doch was, wenn da jemand vom Verfassungsschutz nicht ganz unbefangen ist? Wenn es jemanden gibt, der das Netzwerk um Hannibal aktiv gefördert hat? Wenn ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes es sogar mitgegründet hat?
Zum Schluss noch ein aktueller Hinweis. Der Generalbundesanwalt hat im Dezember 2021 die Terrorermittlungen gegen die beiden Beschuldigten von Nordkreuz eingestellt. Ebenso im Dezember hat der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern einen Untersuchungsausschuss eingesetzt, der sich mit Nordkreuz befassen wird.
Das Hannibal-Netzwerk. Rechte Schattenkrieger und der Tag X ist ein Podcast von Podimo, produziert von der Kooperative Berlin.
AutorInnen Christina Schmidt und Sebastian Erb. Redaktion Anne-Sophie Schmidt. Dramaturgie Christina Ebelt. Sounddesign Joscha Grunewald.
Und in der nächsten Folge? Der MAD ist eigentlich dafür da, frühzeitig ExtremistInnen in den Reihen der Bundeswehr zu erkennen. Aber im Fall des Hannibal-Netzwerks lässt sich festhalten, das klappt nicht so recht. Das liegt womöglich auch an dem zuständigen Agenten. Er gerät selbst unter Verdacht.